Der MSCI Emerging Market Index hat mit einem Plus von knapp 5% abgeschnitten. Das ist bescheiden im Vergleich zum MSCI World, der über 30% zulegen konnte. Was waren die Gründe? Interessanter noch, wie geht es in 2022 weiter? Erleben die Emerging Markets eine Renaissance? Wo liegen regional gesehen Asien, Südamerika die besseren Chancen? Wie müssen wir China in diesem Kontext einordnen? Diese Fragen wollen wir jetzt gleich bei Fonds im Fokus diskutieren. Herzlich willkommen dazu. Zugeschaltet aus Paris ist uns Emil Wolters von Comchest. Hello.
Morning, thank you.
Er ist seit 2012 bei der französischen Fondsgesellschaft. Seit 2014 ist er Co-Leiter des Emerging Market Teams. Bei uns im Studio ist Jan Richter, Senior Analyst bei Fonds Consult Research, den ich herzlich begrüßen darf.
Hallo, Herr Schmidt.
Hiermit darf ich an Sie beide übergeben. Ich freue mich auf einen interessanten und angeregten Austausch. Bitte sehr. Please.
Thank you for the kind introduction, Mr. Schmidt, and a warm welcome to Emil Wolter, who's joining us from Paris. Hello.
Hello.
Today we are talking about a potential new asset class, emerging markets ex-China. So let us start with a simple question. What's the weight of China within the MSCI Emerging Markets Index?
At the end of December 2021, China had a weight of approximately 33% in the broad emerging market index, so representing roughly a third of the overall asset class.
And why do you consider this a problematic weight?
I wouldn't say it's problematic. But you know, it's obviously a high weighting. The reason why we think it's worthwhile for investors to perhaps consider the asset class excluding China is that this weighting is not really likely to fall materially over time. In fact, it might go up quite a bit more. And we are finding that many investors increasingly are looking to treat China separately, and there are probably some good reasons for doing so, which means that if left to itself, increasingly China will more and more dominate the emerging markets asset class, and perhaps giving investors less exposure to some of the other countries, which are also very interesting.
So what's the new solution to this perceived problem?
So what we are finding is that increasingly investors find it interesting to make a discrete allocation to China. In other words, treat it the same way they may treat America or Japan. And then on the other hand, they might still want to have exposure to emerging markets. And so a few years ago, we began a project where we are incubating a portfolio which invests in emerging markets excluding China. So it has all the countries except for the big one.
But doesn't removing China lead to new problems? Like then you are, have high exposure to South Korea and Taiwan, and you are very exposed to the semiconductor cycles through Samsung and Taiwan Semiconductor?
It's true that it creates a different index with different levels of exposure. I think it's still a more diversified index, and I think it's still an index that gives a more broad kind of representation of the different places. Clearly, emerging markets is not a homogeneous asset class in the same way that we find, let's say, Europe or the United States of America. But therein lies some of the opportunity. And yes, you're right, today Taiwan and Korea are quite high weightings, but equally you would have exposure to different type of countries at a different level of development, whether you're thinking about Brazil, South Africa, Russia, and so forth.
So then let us talk about your fund. So who are the people who are responsible for managing this fund and how they do work together?
On a day-to-day basis, there are basically three people who are driving our efforts on this portfolio. That's Slavoj Van Zyl, Abla Balakdar, and Adam Haku. And each of these people have quite a long experience, both with Comgest and in some cases also outside of Comgest. And they bring each expertise and special knowledge about different companies in different parts of the world. In addition to the three of them, I work with them in terms of oversight and longer term strategy. We are, again, as I say, incubating this portfolio. So for the moment, we are mostly running it with internal funds from Comgest, but we believe that over time, it has a lot of potential and it is interesting to quite a high number of our clients.
It seems that you have just recently been added to the lineup of the fund managers. So what's behind this move?
I think actually I've probably been on the lineup all the time. But as I say, I'm less involved in managing the fund day to day, which is really handled by the other three. And I'm more assisting in terms of, let's say, bigger picture and resources and oversight.
You mentioned that the fund has been incepted about three years ago. So performance in 2019 and 2020 was more or less in line with its benchmark. But last year, it underperformed about 10 percentage points. So what has been the problem last year?
2021 in general, as you probably also know, has been a more challenging year for many of our funds in emerging markets. There's a couple of factors that are worth highlighting from my point of view. First of all, 2021 was a year of a cyclical recovery. So that meant that a lot of the more economically sensitive stocks in the markets did extremely well. In particular, you would find that energy had just a great year. And of course, we remember that the oil price was almost negative in 2020, and then suddenly it was $70, $75, $80 in 2021. So there was a very large level of, let's say, positive earnings growth for that sector. The same thing was true in other sectors as well, such as shipping, such as shipbuilding, such as various parts of materials, mining, and so forth. Now, these type of companies are not typically companies that we invest in because we prefer businesses that are less sensitive to the outside environment and kind of can do well despite of the economy rather than because of it. Of course, we don't mind if they benefit from a strong economic environment, but we want to be comfortable that if the environment isn't strong, they can still do well. So if I look at the earnings growth of the portfolio compared to the market, the earnings growth was quite a bit lower because we had no exposure to the old sectors. And I think that was a disadvantage last year. The other thing I would say is that the portfolio does have a fair amount of exposure to the financial sector. Now, within the financial sector, there was a similar story going on in as much as banks had a strong recovery year last year. The way that banks had a strong recovery year was that in 2020, they had to make quite a lot of provisions because they were, you know, faced with this situation of the general economic lockdown, which of course is an unprecedented event, at least outside of wartime. And in 2021, they rolled back these provisions and they had a big profit boost. But the exposure that the portfolio have in financials, which is through companies such as Sanlam and Discovery, other insurance companies, these insurance companies did also take provisions in 2020, but they have not written back those provisions yet because they are still going through, let's say, the full implications of this pandemic. And that's because, of course, when you're in life insurance, there has been some impact to your business because unfortunately, people died during the impact. So the recovery in life insurance is taking a bit longer than banks. And that meant that our performance within this industry, within this sector, was weaker than that of the index.
Okay, so you are then quite comfortable that your investment approach, so your quality growth approach, will work better this year than last year?
Well, I would suspect so. I think the important thing here is to keep in mind the long-term perspective. You know, so what this portfolio does, just like all the other portfolios at Comgest, is that it invests in quite a small number, quite a select group of high quality businesses. And we think ourselves really as owners of these companies. So it's not just a piece of paper that's a share, it's actually that we have a small slice of the business. And these businesses have grown, they're doing well over time, but obviously the market's perception of them may change. Last year, the portfolio grew its earnings 30%, but as I said, the index grew its earnings quite a lot faster because of the cyclical industries. I think the index grew its earnings almost 90%, so exceptionally high. This year, coming back to your question, that will normalize. Earnings are expected to grow much, much slower. In fact, hardly expected to grow in 2022 for the index. I think at the moment, consensus is for 2% growth in earnings. But the portfolio and the high quality companies that we own will just continue to chug along, and they're expected to grow their earnings at about 16%. So you can see that whereas we were at a big disadvantage last year because of the cyclical boost, further exaggerated by the, I would say, exceptional impact on the insurance companies that I mentioned, in 2022, it will be a bit more normal. Our portfolio will keep growing and the market will slow down.
So that means that your portfolio has quite significantly derated last year and is now, compared to its history, very cheap?
It's pretty cheap. I mean, the broad market also derated last year because obviously it wasn't up 90%. So it's not unusual in the first year of a recovery for the stock market to derate, but that has also happened to our portfolio, you're correct. In general, you know, I don't think we need the portfolio to really re-rate or derate to represent a good investment. Emerging markets are not very expensive compared to their history, and they are outright cheap compared to other asset classes, which I would consider an advantage as developed market interest rates go up. But in general, I would simply hope for the fund, and this has been the case historically across other funds at Comgest, to deliver returns over the long term that mirror or are very similar to the earnings growth. You know, if that happens, this will be a very good investment. For the next 5 years, we're expecting our companies to also grow around 16% per year. So you can see that if we just do that, nobody's going to go hungry.
You're a purely bottom-up manager, just looking at the fundamentals of the company, so you don't have a macro view on emerging markets and or which region will do better this year or worse?
No, I think that's generally speaking right. You know, we will kind of buy a company anywhere if we have conviction that its franchise, which is another way of saying its competitive position, is durable, is unique, and is sustainable. And if that franchise is being put to work in a way whereby earnings can grow consistently, not necessarily at the fastest speed in the next 12 months, but continuously over the next 5 years and hopefully over the next 10 years, and then we will buy the company. Of course, we have to be honest and say that because our asset class is not homogeneous, because there's a huge difference between the different countries, we do have to think a little bit about currency exposure in the short term. And, you know, it's true that over the last few years, some of the emerging market currencies have been extremely weak. We tend to think that, you know, quite a lot of this has already happened. Of course, the fact that things have moved in a certain way in the past doesn't mean they can't continue to move in that way. But when we look at the current account position of many emerging markets, we find that they are much more robust than they have been in the past, even fragile places like Brazil and South Africa. And when we look at the interest rate cycle and inflation dynamics, you will see that emerging markets have already been in a tightening cycle for the past 12 months. I think we had a record number of interest rate increases in emerging markets since 2007. Last year, there was 84 interest rate increases across emerging markets. So without going into too much detail of the macro, it is not the primary thing we do. The main thing we do is finding great companies and then try to grow with them. But we may adjust our exposures a little bit depending on whether the wind appears to be in our face or in our back.
When I have a look at your portfolio, there's also some exposure to non-benchmark countries like Vietnam or Japan. So what's the story there?
Well, look, I think Vietnam is officially classified as a frontier country, but it could just as well be an emerging market country. We are excited about some of the businesses that we have been able to identify in that place. I think it's a classic case where, you know, you can find good companies, but you also do have a tailwind from an economy which is quite well positioned against the changes that are taking place in the world, whether it's China kind of migrating away from low-end manufacturing, whether obviously it's a response to tariffs that have been imposed on China, and also because of the education and the opportunities that presents itself in the country as a result of a young demographic and a kind of a good policy to support the inputs of growth. So we have some exciting businesses in Vietnam, like Mobile World, which is a sort of omni-channel retailer, or Vietnam Dairy, which is the biggest kind of dairy business in one of the biggest dairy businesses in Southeast Asia. And we think it's a great country to invest. In Japan, we don't actually invest because, of course, Japan is not an emerging market, but we do own a Japanese company which derives literally 90% or 85% of its income sales from emerging markets, and that's Suzuki, which is the primary owner of Maruti Suzuki, which is India's largest auto manufacturer and auto brand.
When I look at the portfolio, is it structured around some themes, or is it just purely bottom-up? Because I think there's a team like financial inclusion, infrastructure investment, so there are different teams, and then you're structuring around the portfolio.
You're right, but I would say that it's not really necessarily that the themes comes first. It's sort of that ideas can cluster in certain parts where we basically end up finding more opportunities. And so, you know, financial inclusion, as you reference, has indeed been a theme for us for a little while. We have seen a middle class emerge in emerging markets, of course, over the last 10, 15 years. These people have grown to achieve a certain living standard. Now they might own a house, they might own a car, they go on holiday, obviously. They are keen to ensure that those living standards are maintained. And as they accumulate a bit of wealth, as they get these higher living standards, they need to take some steps to keep that. And that includes managing your savings. It might include subscribing to insurance policies, like I mentioned before. And of course, it includes starting to planning for retirement. So taking into consideration pensions and other things like that. So there are a number of businesses within our universe that benefit from that. But typically what we found catches a lot of this theme is in the life insurance industry.
And I think at the beginning you mentioned that currently the fund only has mostly some internal assets, so it's around $3 million, I think. So what do you think could be a trigger that outside investors will start looking at this asset class with more interest? What would you like to tell them? Why we should at least consider this asset class now?
You know, I think it's always difficult to argue that the loser is going to be the next winner. But the reality is that the last 10 years have been quite difficult for investors in emerging markets. In fact, it's been quite difficult for investors everywhere outside of the US. But I suspect the next 10 years will be different. I think the constellation for investment returns in emerging markets are very good today, not least because it's been so bad in the past. The growth in this asset class have continued. It hasn't been stable and it hasn't been as high as it were in certain periods in the past, but the good companies, the type of companies that Comgest invest in, have kept on growing their earnings day in and day out. And these companies, like you mentioned before, today are a little bit off the radar of a lot of people, and they're kind of underappreciated, which represents an opportunity. So I think, you know, in general, what will be a catalyst, for lack of a better word, or reason for coming back, is that the asset class has got good growth prospects, it's attractively valued, and people are not that interested. So the positioning is quite light. So this means that the money is somewhere else and it can move this way. I think why would you want to invest in this particular fund, let's say, or another fund which is focused on emerging markets, excluding China, is most likely to happen because you want to come back to emerging markets or you're already in emerging markets, but you want to control your exposure to China on the one hand, which is really becoming more and more of its own story. You can also see how China is increasingly focused on its own internal dynamics compared to it's in relationship with the rest of the world. And that's on one side. And then on the other side, you have this broad story of continuous development, of positive demographics, and of a catch-up, if you like. And that, I think, is what you can get with this portfolio.
Then thank you for your closing remarks and your interesting insights into this topic. Very appreciate your time. Thank you very much.
Thank you so much.
Herr Fickus, ich hoffe, Sie können mich in Paris hören. Sie sind uns live von dort zugeschaltet. Ein herzliches Grüß Gott aus München.
Ja, ein herzliches Bonjour aus Paris. Herr Schmidt, ich kann Sie sehr gut hören. Können Sie mich auch gut hören?
Wunderbar. Wenn Sie die Kamera noch aktivieren, dann können wir Sie auch noch sehen. Sie müssten noch mal kurz auf das Kamerasymbol.
Ja, okay, ich hatte gedacht, es handelte sich nur
um... Jetzt sind Sie wieder da. Also nochmal ein herzliches Grüß Gott nach Paris. Ich sehe, die Sonne scheint ebenfalls in Paris, so wie das aussieht, oder?
Ja, es ist wunderbares Wetter. Es ist kalt, aber sonnig, genau.
Gut, genau so ist es in München. Herrlich sonnig und schon eigentlich relativ mild. Gut, wir haben ja den Kollegen jetzt bereits sehr ausführlich gesehen, aber was natürlich alle bewegt und ein großes Thema in den, sagen wir mal, in den letzten zwei Wochen ist und auch in diesen Tagen. Ja, welche Auswirkungen haben die erwarteten Zinserhöhungen auf jeden Fall in den USA? Frau Lagarde hat sich ja noch relativ kryptisch gehalten, ob tatsächlich in diesem Jahr was passiert. Die EZB will erst im März letztendlich sich näher äußern. Ja, wie sehen Sie hier die Auswirkungen auf die Emerging Markets?
Gut, bevor ich da auf diese sehr makrolastige Frage ganz kurz auch ein bisschen makrolastig antworte, oder nachdem ich das tue, werde ich auf das eingehen, was uns hier bei Comgest bewegt. Das ist, dass wir glauben, mit unserem Quality Growth Ansatz und dem Bottom-up-Ansatz eben sehr guten Inflation-Hedge unseren Kunden anbieten zu können. Aber gehen wir erstmal kurz auf die Asset-Klassen, also die Frage jetzt erstmal ein, auf die Vermögensklasse Emerging Markets, Zinssteigerung in den USA, vielleicht auch in Europa. Was sind die Folgen? Was könnten die Folgen sein? Vielleicht können Sie mal auf die Seite 49 der Präsentation gehen. Herr Schmidt, genau.
Das macht der Herr Anders, genau. Aber der
ja, hat Herr das Anders, schon gemacht.
Vielen Dank. Wunderbar.
Vielen Dank, Herr Anders. Ich glaube, diese beiden Slides werden Ihnen sehr schnell die Antwort liefern. Auf der linken Seite sehen Sie diese grüne Linie, das ist die relative Bewertung von Schwellenlandwährung gegenüber dem Dollar. Und Sie sehen, dass das seit 2009 krachend nach unten gegangen ist und insbesondere in der Periode 2013 bis 2015. Sie erinnern sich, dass er damals mit der Fed zu tun gehabt, die auch schon mal anfing, die Zinsschraube zu drehen. Und er hat natürlich in den Schwellenländern alle Angst. Und warum hatten alle Angst und warum ist es zu diesen massiven Währungsabwertungen gekommen? Das sieht man auf der rechten Seite. Es war damals so, dass die Leistungsbilanzen der Schwellenländer in der Breite massiv im defizitären Bereich waren. Das sind hier diese grauen Balken, die 2012 massiv im negativen Bereich waren. Das heißt, die Schwellenländer hatten überkonsumiert, waren abhängig von ausländischen Kapitalmärkten, insbesondere dem Dollar. Und da sind natürlich diese Zinssteigerungen in den USA, die damals ja doch langsam anfingen, natürlich auch wieder zurückgenommen wurden, gerade zum falschen Moment gekommen. Heute sieht es anders aus. Wie gesagt, die Währungen sind schon vollkommen am Boden. Das sieht man auf der linken Seite mit dem grünen Chart sehr gut. Die Abwertungen sind längst hinter uns. Und auf der rechten Seite sehen Sie, dass die Schwellenländer auch die Hausaufgaben gemacht haben. Das heißt, man hängt nicht mehr am ausländischen Kapital. Die Leistungsbilanzen sind sehr positiv und es gibt auch FDI steht für Investoren von ausländischen Investoren in den Schwellenländern. Das heißt, auch die Schwellenländer sind nach wie vor ein attraktives Ziel für ausländisches Kapital. Also insofern, Schlusspunkt, top-down gesehen, ist das jetzt für uns, wäre das für uns jetzt nicht dieselbe Situation, wie man das aus der Vergangenheit kennt. Die Schwellenländer stehen auf eigenen Füßen. Die Währungen sind schon extrem günstig. Insofern sollte die Zins oder das Zinsschräubchen in den Vereinigten Staaten von Amerika auch den Schwellenländern nicht wehtun. Das wäre das Asset-Klassenbild. Da würden wir den Kunden die Angst nehmen wollen. Was damit natürlich in Verbindung steht, ist direkt die Frage nach Zinsen gehen hoch. Naja, warum? Wegen der Inflation. Und die Nachricht hier von Comgest ist, dass wir uns mit diesen Themen natürlich makroseitig nicht auseinandersetzen. Wir machen keine Schätzung für Inflation. Das können andere viel besser als wir, sondern wir schauen uns das Thema Bottom-up an. Und letzten Endes hat ja diese Zinsschraube und die Inflation dazu geführt, dass es eine massive Value-Rotation gegeben hat, wohinter sich natürlich das Argument versteckt, dass man Wachstumswerte mit sogenanntem Long-Duration-Growth in einem Inflationsszenario, in einem Zinssteigerungsszenario nicht halten sollte. Unsere Antwort bottom-up ist, dass das ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Wir sehen sehr starke Preiserhöhungen von unseren Unternehmen, nicht nur in den Schwellenländern, sondern auch in den entwickelten Ländern, um inflationäre Tendenzen an die Kunden weiterzugeben. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Qualität unserer Unternehmen, die wirtschaftlichen Burggräben, die Preissetzungsmacht, dass unseren Unternehmen erlaubt. Deswegen ist auch hier die Botschaft, dass wir hier auf der Seite ganz gut unsere Kunden vor Inflation schützen können, aus unserer Sicht. Das wären meine Antworten.
Dann schon mal herzlichen Dank an der Stelle für die sehr ausführliche Antwort. Eine kurze Frage, obwohl natürlich klar ist, dass der Fonds eben nicht in China investiert ist, aber hier gibt es eine Frage, wie Sie denn, und da haben Sie bestimmt auch eine Meinung zu, ich nehme die kurz mit rein, wie Sie denn das Taiwan-Risiko für China sehen oder vice versa natürlich.
Ja gut, das sind natürlich, ich sag mal, da geht es jetzt in die Geopolitik rein. Da könnte man sich auch fragen, ob demnächst Russland in die Ukraine einmarschiert und was das für Folgen hat. Ich meine, der russische Aktienmarkt hat ja schon erhebliche Kratzspuren hinterlassen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir sehr stark hier in dem Fonds, über den wir jetzt reden, in Taiwan exponiert sind. Die erste Position ist TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Also sollte da irgendwas passieren, muss man einfach davon ausgehen, dass das auch kurzfristig einen Impact haben wird. Die Frage ist dann natürlich, und das ist ja auch das, woran wir immer hängen, an der langen Sicht, macht es Sinn, ein Unternehmen wie TSMC, egal wie das politische Umfeld aussieht, stoppen? Und TSMC ist nicht nur die Nummer eins in unserem Fonds, weil es dann mittlerweile auch die amerikanische Intel bei weitem überholt hat und auf der Spitze der Halbleitertechnologie ist. Also wir glauben nicht, dass das bei den einzelnen Unternehmen letzten Endes über die lange Sicht einen Einfluss haben kann, aber selbstverständlich gibt es immer sehr viel Marktlärm und das kann natürlich in Spannungsphasen immer mal wieder zu einem Rücksetzer führen.
Gut, die nächste Frage. In den letzten Jahren haben sich die Comchest-Fonds für die entwickelten Märkte, also Europa und USA, ja sehr, sehr gut geschlagen, während sich die Strategien eben in den Emerging Markets sehr schwer getan haben. Wo nehmen Sie Ihre Überzeugung her, dass das im laufenden Jahr oder auch in die Zukunft gerichtet deutlich besser laufen sollte?
Also vielleicht können wir da erstmal, um über die Ursachen zu debattieren, auf die Seite 32 gehen hier von dieser Präsentation. Und diese Seite zeigt jetzt auf, wie wir seit 2018, wie sich der Gewinn pro Aktie unserer Fonds gegenüber dem Vergleichsindex entwickelt hat. Und Sie sehen, dass der Vergleichsindex hier, die positive Nachricht von unserer Seite ist, natürlich die grüne Linie ist erheblich stabiler als die graue. Wir sind die grüne Linie, das heißt, wir haben hier die Covid-Krise gut abgefangen. Die graue Linie ist dann aber, hat uns letzten Endes hier im Jahr 2021 überholt. Das hat natürlich auch sehr stark mit der zyklischen Erholung zu tun, die auch jetzt unsere Fonds in den entwickelten Ländern ein bisschen getroffen hat zu Anfang des Jahres, muss man ganz klar sagen. Es ist eine sehr scharfe Value-Rotation, die wir hier sehen, hin zu zyklischen Unternehmen nach wie vor im Gange. Also das wäre die erste Aussage, die ich dazu treffen würde, dass wir natürlich über lange Perioden auf jeden Fall höheres Gewinnwachstum liefern müssen. Das ist uns hier nicht gelungen in den letzten 3 Jahren in den Schwellenländern und dafür steht stellvertretend auch dieser Fonds. Und das hat aus unserer Sicht, und haben wir eben diese Analyse betrieben intern und haben auch im Portfolio-Management Veränderungen entsprechend gemacht. Das hatte einfach damit zu tun, dass der Cursor in der Portfoliokonstruktion in den Schwellenländern gegenüber den entwickelten Ländern ein bisschen mehr in Richtung günstigerer Bewertung gelaufen ist. Und das ist einfach gegen uns und damit gegen die Kunden gelaufen. Und wir haben hier sehr stark im zweiten Halbjahr 2021 und insbesondere auch im vierten Quartal 2021 die Portfolios nochmal in Richtung höherer Qualität und höherem Wachstum ausgerichtet und wir denken, dass das über die nächsten 3 bis 5 Jahre und auch in der kurzen Sicht schon den Fonds auf jeden Fall helfen sollte. Ein großer Faktor, den man auch nennen muss, gerade für das Jahr 2021, ist China. Wir sind China treu geblieben. Das hat sich natürlich im letzten Jahr gegen uns ausgewirkt. Wenn man allerdings die letzten 15 Jahre sieht und die Korrekturen in China sich anschaut, dann weiß man, dass in den Folgejahren sich der chinesische Markt regelmäßig um bis zu 75% erholt hat. Und insofern sehen wir China positiv und auch gerade in der kurzen Sicht, das zeigt ja auch schon der Jahresanfang, der Hang Seng ist gut im positiven Bereich, das ist einer der wenigen Aktienmärkte, in diesem sehr schwachen Börsenumfeld. Also China beweist wieder, dass wenn alle internationalen Investoren sehr vorsichtig sind und sich abgewendet haben, dass das eigentlich der Moment ist, wo man sehr stark exponiert sein sollte. Das trifft auch diesen Fonds, wo ich gerne noch drüber sprechen möchte. Wenn Sie mal ganz kurz auf die Seite, einen Moment, 32 gehen. 32, Entschuldigung. Nein, das war dieses, Entschuldigung, ich habe das jetzt.
Die muss, Seite, die wir hatten.
Ja, einen Moment, ja, einen Moment. Ich muss jetzt selbst auch noch mal ganz kurz hier schauen, welche. Ja, also und zwar gehen Sie mal kurz auf Seite 30, auf Seite 30 bitte.
Okay.
Danke. China ist natürlich jetzt auch das Thema unseres Calls, weil wir reden ja hier über und kommt jetzt Growth Emerging Markets ex-China. Und ich glaube, der Emil Wolter hat ganz klar gesagt, warum macht es aus unserer Sicht Sinn? Ganz einfach, weil China so viel Platz einnimmt und auch einfach eine eigenständige Exposure wird bei den institutionellen Investoren. Das sehen wir ganz deutlich. Und wir damit natürlich auch für die restlichen Länder im großen Topf Emerging Markets einen Fonds anbieten möchten. Und das ist der Fonds. Was das aber nicht heißt, ist, dass sie mit dem Comgest Growth Emerging Markets ex-China gänzlich sich von China abkapseln können. Ganz einfach, weil China so einen großen Raum eingenommen hat in der Weltwirtschaft, dass das auch die anderen Emerging Markets natürlich beeinflusst. Und das sieht man hier ganz gut. Wenn Sie sehen, die letzten drei, die Bottom Performer im Jahr 2021, sind alle mitgenommen worden in der Performance aufgrund der Schwäche in China. Ja. Naspers ist letzten Endes ja auch irgendwo ein Unternehmen, das sehr stark hin zu Tencent orientiert ist. LG Household and Health ist ein Unternehmen, ein Beauty-Unternehmen, Schönheitsunternehmen, eine sehr starke Expansion in China. Auch da gab es ein bisschen Gegenwind. Und NCSoft ist ein mobiles Gaming-Unternehmen. Was ich sagen möchte, ist, dass das, was uns hier 2021 passiert ist, glaube ich, ein sehr starkes Potenzial eröffnet für das kommende Jahr. Das sehen wir auch schon am Anfang des Jahres, dass sich diese Werte mit der China-Erholung auch wieder stark und kräftig erholen. Also sicherlich ist die China-Erholung selbst für diesen Fonds ein Treiber für die Performance.
Können Sie das jetzt auch schon für die ersten Wochen sozusagen für die asiatischen Märkte so bestätigen, dass die von der stabilen oder sogar positiven Entwicklung in China profitiert haben?
Also ich würde sagen, dass wir immer noch, das hauptsächliche Thema ist nach wie vor die Rotation. Ja, das ist das, was wir glauben, die Märkte einfach umtreibt. Wenn ich es in der Breite sehe, dann haben wir hier relativ stabile Märkte. Indien ist relativ stabil, Taiwan ist relativ stabil. Also insofern, das Bild ist in Asien. Japan ist relativ stabil. Wenn ich da jetzt entgegenhalte, den US-Markt, wo die Nasdaq um 10%, ich rede jetzt in Euro, eingebrochen ist, das Standard & Poor's auch um 6% eingebrochen, dann würde ich schon sagen, dass das alles in allem noch ein etwas stabileres Bild ist, was sich hier in Asien im Moment abzeichnet, ja.
Gut, und vor allen Dingen haben wir ja in China die gegenteilige Situation, was das Thema der Zinsen betrifft. Da können wir sogar mit Zinssenkungen rechnen, was ja auch nochmal ein Treiber für den asiatischen Markt sein sollte.
Ja, also es ist jetzt weniger für uns ein Markt oder ein Treiber für unsere Unternehmen. Die Botschaft, die ich eigentlich hier mitgeben möchte, ist, dass einfach China so ein großes Boot ist mit sehr starken, leistungsfähigen, wachstumsstarken Unternehmen, denen wir treu geblieben sind, wo wir in die Schwäche rein investiert haben und dass wir einfach jetzt auch Anfang des Jahres sehen, dass das in die richtige Richtung geht. Und das ist natürlich hier für den Comgest Growth Emerging Markets ex-China kein direktes Thema, aber wie ich eben gesagt habe, eben indirektes Thema, weil natürlich auch für diesen Fonds, genau wie für andere Fonds, unseren japanischen Fonds, ich sage mal, das chinesische Wachstum, doch auch irgendwo ein Treiber ist, gerade für die großen Expositionen, die wir hier in dem Fonds haben, in Ländern wie Südkorea, in Ländern wie Taiwan. Da kann man natürlich nicht einfach eine Grenze ziehen und sagen, da spielt China keine Rolle mehr. Doch, China spielt eine Rolle als Wachstumstreiber. Es ist, wie gesagt, nur unser Fondsangebot, was wir einfach herausarbeiten wollten, um den Kunden, die sich ganz klar auf China einlassen, eben auch eine Alternative zu bieten für das restliche Bucket in den globalen Schwellenländern, was ja sehr, sehr groß ist.
Wie ist denn, was hören Sie denn aus diesen Ländern, jetzt egal ob asiatische oder lateinamerikanische Emerging Markets, ist dort Corona eigentlich noch ein großes Thema? Ich meine, die Impfquoten sind ja dort zum Teil deutlich niedriger, obwohl die ja jetzt überwiegend ganz gut durchgekommen sind, gerade die asiatischen Länder.
Ja gut, ich meine, China, es laufen ja gerade die Olympischen Spiele. Wir wissen, wie das da abläuft. Das ist natürlich, ich sage mal, eine sehr starke staatliche Hand. Das haben wir ja auch letztes Jahr im Aktienmarkt gespürt mit den regulatorischen Einschnitten, die hart, kräftig waren. Genauso handeln die natürlich Covid. In den kleineren Ländern ist das schon eher noch, ich sage mal, ein hemmender Faktor. In den lateinamerikanischen Ländern kann man auch sagen, dass wir da noch nicht so ganz über die Klippe hinüber sind. Ja, also das ist eher ein temporärer Faktor. Das ist genauso wie in den entwickelten Ländern. Die Klippen sind zwar hoch, sie sind aber sehr kurz. Und insofern gehen wir davon aus, dass sich das für 2022 nicht mehr als Hemmschuh darstellen sollte.
Gut. Was sind denn im Moment gerade die größten Positionen in Ihrem Fonds?
Ja, da verweise ich auf die Seite 36. Ich habe das ja eben angesprochen, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, die weltweit größte Halbleiterschmelze, ist mit Abstand die größte Position mit knapp 9%. Was für das Unternehmen spricht, ist, dass es in den letzten anderthalb Jahren die Intel aus den Vereinigten Staaten von Amerika salopp formuliert überholt hat. Also in der Halbleiterindustrie geht es ja immer darum, dass die, ich sag mal, die Größen der Halbleiter immer kleiner werden, damit sich die Rechnerleistung erhöht. Und bei dieser Miniaturisierung ist Taiwan Semiconductor ganz klar vor den anderen. Hochprofitables Unternehmen. Samsung Electronics ist natürlich im gleichen Atemzug zu nennen, auch eben, ich sag mal, hier ein sehr erfolgreiches Unternehmen im Halbleiterbereich. Dann sehen Sie hier mit der Naspers ein Unternehmen, was letzten Endes natürlich sehr stark an der chinesischen Tencent hängt. Und das ist letzten Endes auch der Ausdruck dafür, dass wir hier auf den chinesischen Markt sehr positiv sind. Sie sehen hier auch in den Top 10 Unternehmen aus kleineren Ländern, wie zum Beispiel Vietnam. In Vietnam spielen wir viele Trends. Spielen zum Beispiel den Trend ist das Outsourcing von IT-Service-Dienstleistungen, weil Vietnam einfach ein extrem kostengünstiger Standort ist und sich diese Dienstleistung aus China immer mehr in solche günstigeren Länder eben abwandern, sage ich mal. Das ist natürlich großes Wachstumspotenzial für solche Länder. Sie sehen eine Delta Electronics, das ist ein ganz klares Play auf das starke Wachstum der elektrischen Mobilität, also das Elektroauto. Ja. Also das sind so Trends, die wir hier im Portfolio sehen, die man im Fonds eben spielt. Ja.
Gut, dann herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Fickus. Nochmal ein Dankeschön nach Paris. Es war schön, dass Sie dabei waren.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ich darf jetzt an der Stelle an meine Kollegin Gabi Kick abgeben. Auch von meiner Seite einen herzlichen Dank an die Teilnehmer. Und ich freue mich, wenn wir uns ja im Laufe des Jahres wieder sehen, sei es bei einer Präsenzveranstaltung oder auch hier bei unserem Fonds im Fokus. Danke sehr.
Danke, Michael. Ja, danke auch, Herr Fickus. Grüße von uns allen nach Paris. Danke an den Max von der Technik. Ja, nochmal der Hinweis, alle Unterlagen, Videos, der Podcast, der wird im Laufe des Nachmittags fertig sein, die mediale Begleitung, finden Sie alles auf dem Partnercenter von Comtest auf fundresearch.de. Das war die aktuelle Staffel von Fonds im Fokus. Sie werden immer wieder von uns informiert, wann es wieder weitergeht über die bekannten Kanäle, sei es auf unserer Website, in den Newslettern, per Mail, LinkedIn oder auch Xing. Oder Sie fragen einfach nach. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich auch demnächst wieder live und in Farbe und persönlich ganz analog. Alles Gute für Sie alle. Auf Wiederhören.